Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor liest aus seinem Roman, der im Primero Verlag erschienen ist und beleuchtet wichtige Fragen, die sich aus der Katastrophe von Stalingrad ergeben.
Wölk rückte neben Pflüger. Zeig nochmal das Bild von gestern Abend. Hab's mir überlegt. Ich tausche meine drei gegen die Gehängte. Pflüger holte ein Lederetui aus der Tasche, das nicht nur jeweils ein Foto von seiner Mutter und Schwester enthielt, sondern auch die Fotografie einer erhängten Partisanin. Wölk nickte bedächtig und bot ihm schließlich drei andere Fotos dafür an. Eines zeigte Wölk, an einem Massengrab sitzend, eine Pistole in der einen, eine Zigarette in der anderen Hand. Die Pistole war auf einen kleinen Jungen gerichtet. Wölks Füße baumelten knapp über den Köpfen in der mit Leichen gefüllten Grube. »Was haben Sie denn da, Pflüger?« Pflüger starrte den Leutnant mit roten Ohren an. »Das ist nichts für Sie, Herr Leutnant. Geben Sie her!« Der Leutnant nahm den beiden die Fotos aus den Händen und betrachtete sie. Seine Miene wurde hart. »Haben Sie da auf Befehl gehandelt?« fragte er Wölk. »Jawohl, Herr Leutnant«, antworteten Wölk und Pflüger gleichzeitig. Hans betrachtete noch einmal die Fotografien. Ein hilfloser Zorn stieg in ihm auf. Er war bereit, vieles hinzunehmen, aber dass die Wehrmacht Massenerschießungen unter Zivilisten und Kindern vornahm, konnte und durfte nicht sein. »Sie lügen doch«, herrschte er die beiden an. »Aber, Herr Leutnant, das wird doch überall so gemacht«, sagte Piontek hinter ihm. »Wie sollen wir denn sonst den Krieg gegen diese Viecher gewinnen? Was meinen Sie, wie viele...« »Maul halten!« schrie der Leutnant und verlor für einen Moment jegliche Beherrschung. Am schlimmsten war, dass Wölk und Pflüger in Bar jedes Unrecht Bewusstseins anklotzten und ihm dadurch die Gewissheit gaben, dass sie die Wahrheit sagten. Wütend presste er die Lippen zusammen. Wie konnte er vor den Männern so die Beherrschung verlieren? Das war dumm und naiv. Cross hatte recht. Wie konnte er in diesem Krieg noch an Tugenden wie Ritterlichkeit und Anstand glauben? Er wartete, bis sich seine Wut in kalten Zynismus verwandelt hatte. »Hat's Spaß gemacht, Wölk? Hat Ihnen die Zigarette geschmeckt?« Wölk starrte verlegen zu Boden. »Mein Gott, Herr Leutnant, so ist eben der Krieg.« Der Leutnant warf Pflüger die Fotos in den Schoß. »Das ist Tiefenschärfe, Pflüger.« Er überließ die Männer ihrem kargen Frühstück und kroch auf schmerzenden Knien in den Nebenraum. Fritz folgte ihm nach einer Weile und brachte ihm dünnen Kaffee. Hans trank, obwohl sein Magen wie zugeschnürt war. »Im Grunde ist es gleichgültig«, sagte er schließlich, »ob es die SS ist oder der SD oder die Wehrmacht. Es geschieht im deutschen Namen.« »Du hast ja nicht geschossen«, sagte Fritz. Es war ein oft gehörtes, fadenscheiniges Argument, aber Hans nickte trotzdem. Es hatte keinen Sinn, in dieser Situation über Recht oder Unrecht nachzudenken. Er würde seinen Teil dazu beitragen, diesen Krieg so schnell wie möglich siegreich zu beenden. Danach konnte man sich wieder zivilen Tugenden wie Moral und Anstand hingeben. Bis dahin war er verantwortlich für seine Männer, für sonst nichts. »Das Schlimmste ist, dass mich diese Fotografien kaum berühren«, gestand er. »Ich empfinde nicht wirklich Schuld oder Reue. Man regt sich nur noch darüber auf, weil man sich früher darüber aufgeregt hat, in einer anderen Welt. Entweder du verreckst oder wirst eine Sau«, Fritz grinste, »oder beides. Nix von deinem Onkel gehört?« Hans schüttelte den Kopf. Der Gedanke an seinen vor Energie und Optimismus strotzenden Onkel, an seine stets tadellose Haltung, den durch Morgenritte moderat gehaltenen Bauchansatz, die rot geäderten Backen des routinierten Weintrinkers, erfüllte ihn mit Ekel. Er konnte sich lebhaft vorstellen, was Oberst von Wetzland von den Kriegseindrücken seines Neffen halten würde. Ein Fieberschauer schüttelte ihn. »Ich sollte mich mehr um meine Gesundheit und weniger um meine Moral kümmern«, dachte er. aber er konnte nicht einfach abschalten. Ein Soldat hatte nicht nach den Motiven der Politik zu fragen, sondern zu kämpfen. Zu töten, damit sein Volk überlebte. Lebensraum schaffen. Meistens erfüllte ein Soldat diese Aufgabe in doppelter Weise. Er tötete, bis er getötet wurde. Machte Platz für deutsche Bauern, düngte mit seinem verrottenden Leib den Boden für kommende Generationen. Piontek, der deutsche Übermensch. Unwillkürlich schüttelte ihn ein lautloses Lachen.
Hans reagiert ja sehr überrascht über die Massenerschießungen. Wie viel hat die Wehrmacht generell darüber gewusst?
Die Wehrmacht hat ja lange behauptet, sie hätte davon nichts oder nur sehr wenig gewusst. Das lässt sich nach heutigem Forschungsstand nicht halten. Die wussten also gerade auf der höheren Kommandoebene natürlich sehr wohl Bescheid. Teilweise haben sie auch mit den Einsatzgruppen vom SD zusammengearbeitet. Es war allerdings so, dass untere Dienstgrade es teilweise weniger wussten, beziehungsweise es auch nicht wissen wollten. Das kam immer ganz drauf an, inwieweit man mit den Einsatzgruppen in Berührung geriet und eben auch die Folgen solcher Massenerschießungen gesehen hat. Aber also speziell in Russland, wer länger dort war, hat es natürlich schon mitbekommen, wobei das ja nicht vorne an der Front passiert ist, sondern immer im Hinterland. Also während der Zeit, an der man vorne an der Front gekämpft hat, hat man das natürlich nicht direkt gesehen.
Und wer war von diesen Massenerschießungen betroffen? Also wer wurde erschossen im Endeffekt?
Also es hat natürlich in erster Linie die jüdische Bevölkerung getroffen. Also es gibt ja die berüchtigte Schlucht von Babi Yar bei Kiew. Da wurden in einer Woche 30.000 Juden erschossen. Und die Leute, die das gemacht haben, wurde berichtet, die sind teilweise dabei selber fast wahnsinnig geworden. Es gab natürlich andere, die sich hauptsächlich damit beschäftigt haben, wie kühlt man am besten die Gewehrläufe wieder, damit man weiterschießen kann. Es gab sicher Sadisten, die da unvorstellbare Gräueltaten begangen haben, auch an Kindern. Also es war zum Beispiel so, dass bei Müttern mit Kindern meistens zuerst die Mutter erschossen wurde und dann das Kind, weil wenn man zuerst das Kind erschossen hat, die Mutter natürlich angefangen hat zu toben, zu schreien, sich zu wehren. Kinder selber wurden also in keinster Weise verschont, sondern auch auf die teilweise unglaublichste und bestialischste Art und Weise zu Tode gebracht. Also wurden auch nicht immer erschossen. Und generell kann man sagen, dass die Wehrmacht durchaus auch an solchen Verbrechen mit beteiligt war. Und es immer wieder auch dazu kam, dass in Anführungszeichen normale Soldaten an solchen Erschießungskommandos teilgenommen haben.
Gab es auch die Möglichkeit, sich zu weigern, an Massenerschießungen teilzunehmen, oder wurden die Soldaten dazu gezwungen?
Auch da gehen die Berichte sehr auseinander. Also es war schon möglich, sich zu weigern, und vielen ist dann auch nichts wirklich Gravierendes passiert. Es konnte aber natürlich auch geschehen, dass wenn jemand sich geweigert hat, dass er dann eben degradiert wurde oder zum Beispiel dann sofort an einen gefährlichen Frontabschnitt versetzt wurde. Das gab es schon auch, aber man hat immer wieder auch Berichte gehört, dass man sich durchaus weigern konnte, an sowas teilzunehmen. Man muss leider sagen, dass es im Gegenteil eine größere Anzahl deutscher Soldaten gab, die an sowas teilnehmen wollten, also die sich wirklich auch freiwillig gemeldet haben, um sowas zu machen. Es gab dann ja auch Sonderrationen und da gab es durchaus welche, die das auch, muss man sagen, gerne gemacht haben. Also der Antisemitismus zum Beispiel war unglaublich verbreitet in den Köpfen deutscher Soldaten. Und gleichzeitig war es sicher so, dass gerade in Russland die zivilen Hemmschwellen sehr schnell gefallen sind und es da nicht wenige gab, die sich bei sowas auch ausgetobt haben.
Wurden auch noch andere Tötungsmethoden verwendet, abgesehen vom Erschießen?
Ja, man ist dann vom Erschießen übergegangen dazu, dass man Abgase in Lastwagen eingeleitet hat, wo eben Juden drauf waren oder Partisanen oder eben ja, politische Vertreter des Bolschewismus, wie Kommissare oder so, die man liquidieren wollte. Und es gibt ein ganz interessantes Zeugnis von Otto Ohlendorf, einem, der in diesen ganzen Tötungsmechanismen eine führende Position eingenommen hat im Sicherheitsdienst und in der SS, der in Nürnberg eben gesagt hat, man hat nach Methoden gesucht, um die Täter quasi zu schonen, um ihre Nerven nicht so zu strapazieren, wie das beim Erschießen bei vielen dann wohl doch der Fall war. Also auch der Alkoholismus, der sich dadurch dann unter den Tätern verbreitet hat, wurde nicht gern gesehen. Und dann ist man eben zum Einleiten von Auspuffgasen in die Lastwagen übergegangen und bis es dann eben schließlich das Zyklon B gab, mit dem man ja dann in ganz großem Stil Leute vernichtet hat, eigentlich dann wirklich industriell vernichtet hat, in den Konzentrationslagern und dort eben in den als Duschen getarnten Gaskammern.
Würdest du sagen, dass es einen großen Unterschied gibt, ob jemand einen anderen während einer Massenerschießung getötet hat oder während eines Kampfes?
Das war sicher in der Ethik der meisten Soldaten ein ganz gewaltiger Unterschied, ob man jemand im Kampf erschossen hat, der sich auch wehren konnte, der ein Gegner war, oder ob man wirklich wehrlose Menschen erschossen hat, die unbewaffnet am Rand von einer Grube standen und nur noch auf die Kugel gewartet haben. Also ich denke, das war vor allem für die Soldaten, die sich an solchen Erschießungen nicht beteiligt haben oder nur gezwungenermaßen beteiligt haben, ein gewaltiger Unterschied. Ich denke, dass es für diejenigen, die sich gern an sowas beteiligt haben, die sich dazu auch freiwillig gemeldet haben, dass eben genau da diese Grenzen verwischt sind und dass es dann irgendwann im Grunde völlig egal war, wie und unter welchen Umständen man noch tötet. Und diese Menschen haben sicher jeglichen moralischen Halt und alle ethischen Prinzipien über Bord geworfen, beziehungsweise durch perverse Prinzipien ersetzt, wie eben zum Beispiel, dass Juden keine Menschen sind, sondern eine Art Ungeziefer, das man vernichten muss, um den gesunden Volkskörper zu erhalten.
Das war die 22. Folge von unserem Podcast zu Stalingrad. Vielen Dank fürs Zuhören.